Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute ist Marie Ohm Novak zu Gast und berichtet von ihrem spannenden Leben in Indien. Marie ist in Deutschland an der Ostsee aufgewachsen, hat eine Zeit lang in Hamburg gelebt und wohnt jetzt seit anderthalb Jahren mit ihrem Mann Ashish in Indien. Marie ist Yogalehrerin und arbeitet im Management und als Moderatorin bei My Palm Leaf. Sie erzählt von den Unterschieden zwischen Deutschland und Indien und wie Yoga in Indien gelebt wird. Außerdem teilt sie ihre Gedanken über die Wichtigkeit des Gebens und zur Frage, ob Yoga eine Religion ist. Erfahre, was ein Guru ist, wer Maries Guru ist und noch viel mehr. Es ist ein ganz buntes Gespräch geworden, das sehr in der Gegenwart stattfindet. Und ich hatte noch so viel mehr Fragen an Marie, aber ganz viele konnten wir auch in diesem Gespräch schon besprechen. Marie und ich haben uns erst vor einigen Monaten über ein Online-Mentoring für Yogalehrende kennengelernt. Das wurde gemacht von einer Yogalehrerin, die in Australien ist und so wie Marie und ich einen starken Bezug zu Indien hat. Wir haben dann festgestellt, dass wir beide aus Deutschland kommen und haben uns vernetzt. Und zum Glück war Marie zu dem Zeitpunkt gerade in Deutschland, sodass wir uns auf ein Mittagessen treffen konnten. Wir hatten sofort super viele gemeinsame Themen und Marie war so nett, mich direkt einzuladen, sie und ihren Mann zu besuchen, wenn ich in Indien bin. Und obwohl es mir manchmal gar nicht so leicht fällt, so eine Einladung anzunehmen von Menschen, die ich gar nicht so gut kenne, bin ich sehr froh, dass ich es in diesem Fall gemacht habe, denn ich habe tatsächlich meine erste Woche hier in Indien bei den beiden verbracht, wurde so herzlich aufgenommen. Und dann auch meine letzte Woche in Rishikesh bin ich auch nochmal zu ihnen gegangen, weil es so viel schöner war bei ihnen als alleine in Rishikesh. Ich freue mich sehr, euch diese wunderbaren Menschen vorzustellen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Marie. Wie es in Indien so ist, hatten wir Stromausfälle und die Verbindung war nicht immer ganz perfekt. Ich bitte euch, es zu entschuldigen, wenn die Qualität nicht so tipptopp ist. Ich habe versucht, alles rauszuholen und hoffe aber, dass die Inhalte diese kleinen Mängel in der Audioqualität überstrahlen. Hallo Marie und ganz herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo liebe Lea, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Super gerne. Wir hatten ja eigentlich geplant, das Gespräch schon zusammen aufzuzeichnen, weil wir sind ja beide gerade in Indien und viele haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich dich schon im Newsletter erwähnt habe und auch auf Instagram. Und jetzt sind wir nicht mehr an einem Ort. Ich war ja ganz toll bei euch zu Besuch, aber jetzt bin ich in Goa und du bist noch zu Hause. Für alle, die es aber noch nicht mitbekommen haben, wo bist du denn zu Hause und was machst du da?
Also, ich bin zu Hause in der Nähe von Rishikesh im Norden von Indien, 5-6 Stunden von Delhi. Und ich lebe hier tatsächlich in einem kleinen oder auch etwas größeren Häuschen und lebe zusammen mit meinem Partner Ashish. Und genau, das ist mein Lebensmittelpunkt hier mittlerweile in Indien. Ich bin vor ein bisschen mehr als anderthalb Jahren hierher gezogen und wir haben hier zusammen eine kleine Yogaschule und unterrichten eben online und, wenn wir die Gelegenheit haben, auch offline Yoga.
Richtig schön. Ja, also ich habe mich so gefreut, dass ich auch bei euch quasi in eurer Yogaschule mit euch wohnen durfte. Das war so Yoga-Lehrerhaus. Überall hat man meinen Ohm gehört. Und ja, ich war so oder bin so begeistert von dir und Ashish, dass ich dich und euch nicht vorenthalten möchte und freue mich so, wenn die anderen euch kennenlernen. Wie ist es dann für dich, in Indien zu sein? Und was ist der Unterschied zu Deutschland?
Für mich, in Indien zu sein, ist ehrlich gesagt total natürlich. Also es fühlt sich für mich nicht komisch an oder eben unnatürlich oder irgendwie, als ob ich jetzt, also es ist eine andere Welt, das definitiv. Aber ich bin eben, bevor ich hierher gezogen bin, auch schon sowieso viel durch die Welt gereist, bin 2 Jahre durch Südostasien gereist, war in Australien für ein Jahr und war dann eben auch am Ende dieser Reise 2 Monate in Indien und dann kam Covid. Aber diese ganze Reise hat mir eben generell so ein bisschen, hat mich geöffnet für andere Kulturen und andere Welten. Und Indien war nie mein Go-To-Ziel irgendwie. Also ich hatte Indien nie auf dem Schirm, dahin zu gehen, also geschweige denn hier zu leben. Und das Leben hat aber so gespielt, dass ich dann hier eben zum Yoga-Teacher-Trainings gelandet bin, 2020, genau, kurz bevor Covid oder gerade als Covid gestartet ist. Und da habe ich einfach auch durch die Verbindung zum Yoga dieses Land und die Kultur lieben gelernt. Und ich meine, Indien ist einfach die Wurzel oder die Wurzeln vom Yoga. Und dadurch war diese Verbindung irgendwie sofort da. Ich hatte vorher immer so das Bild, ja, als alleinreisende Frau vor allem auch alleine nach Indien. Nee, mache ich nicht. Das traue ich mich dann doch nicht. Obwohl ich ja auch alleine, ich bin wirklich mit dem Zug von Deutschland durch Russland, durch die Mongolei, durch China und dann langsam durch Vietnam und so weiter, bin ich alles alleine gereist. War überhaupt kein Problem. Aber Indien, das war so Respekt. Und ich habe dann aber viele Leute auch getroffen auf meiner Reise, die in Indien waren selber. Die alle begeistert waren. Ob das Frauen waren, ob das Männer waren, alle waren irgendwie total begeistert. Ich habe niemanden getroffen, der in Indien war und gesagt hat, nee, finde ich total doof. Und so war es dann bei mir auch. Ich bin hierher gekommen, das war damals noch im Süden von Indien, in Mysore, war dann 2 Monate im Ashram. Das heißt, da war ich ja auch in so einer kleinen Bubble. Also es war jetzt nicht so das wahre Indien, würde ich mal sagen. Ne? Wenn man jetzt nach Delhi kommt, so mittendrin, dann ist das nochmal was anderes. Aber das war schon ja der Anfang von der Liebe für diese Kultur. Und nach Covid, ich bin dann für Covid nach Deutschland gegangen, um einfach nah bei meiner Familie zu sein, für den Fall, dass irgendwas ist. Es ging mir gar nicht darum, dass ich mich unsicher gefühlt habe in Indien. Man hätte auch bleiben können. Aber ich habe gedacht, wenn irgendwer in meiner Familie krank wird, dann möchte ich da sein und ich möchte wirklich sie unterstützen können. Und deswegen bin ich dann nach Deutschland geflogen, relativ spontan, meine Eltern überrascht, die wussten nicht, dass ich komme. Und war dann eben über die Covid-Zeit in Deutschland. Und mir war aber auch bewusst, dass wenn die Grenzen wieder aufmachen, es war ja wirklich so, alle Grenzen haben dann dicht gemacht, man konnte gar nicht irgendwo hin. Und mir war bewusst, okay, wenn die Grenzen wieder aufmachen, dann bin ich relativ schnell wieder zurück in Indien oder zumindest dort in der Gegend. Und so war es dann auch, dass ich im November 2021. Da hat Indien gerade aufgemacht, am 15. November, das weiß ich noch, für normale Touristen. Und am 16. November saß ich im Flieger und bin nach Indien gekommen. Und zu der Zeit 4 Wochen bleiben.
Wow.
Und dann musste ich also nach 4 Wochen wieder ausreisen. Und ich bin dann nach Nepal. Und Nepal ist ja kulturell relativ ähnlich. Es ist trotzdem nochmal sehr speziell. Aber ich war dann ein halbes Jahr in Nepal und habe dort in einem Ashram auch gelebt. Dieses Ashram war aber relativ nah an einem oder war in einem Stadtrandteil von Kathmandu. Also es war nicht so abgeschottet wie das andere Ashram, was ich in Indien kennengelernt habe. Das heißt, ich habe dort einfach auch gelernt, das Spirituelle mit dem eigentlichen Leben, mit dem alltäglichen Leben zu verbinden und eben da in die Kultur auch einzutauchen. Wir haben Pilgerreisen gemacht. Die Familie, das waren Nepalis und ja, konnte da einfach auch viel lernen über die Kultur. Und ja, dann spielt natürlich auch noch Aschish eine große Rolle, dass ich dann auch wieder irgendwann zurück bin nach Indien, beziehungsweise das war noch auch ungeplant. Ich wollte länger in Nepal bleiben und mein Visum ist ausgelaufen und ich konnte mein Visum nicht verlängern. Das war noch so ein Drama. Hab mein Visum überzogen und musste noch Strafe zahlen und so. Es war aber gar nicht meine Schuld. Bin dann aber wie auch immer wieder nach Indien zurück und war dann 3 Monate in Indien. Bin dann erstmal wieder raus, ich glaube auch aus Visagründen, weil mein Visum ausgelaufen ist und bin dann nach Deutschland und war bei meinen Eltern dann zu Weihnachten, also November, Dezember. Und es ist aber für mich jedes Mal so, wenn ich in Deutschland bin, es ist meine Heimat. Also ich bin relativ schnell wieder drinnen in dem Gefüge. Aber ich merke auch, dass mir was fehlt. Und das ist so dieses die alltägliche Spiritualität, die wir hier einfach in Indien haben. Ne? Also dieses wirklich Einhergehen von Alltäglichem mit dem täglichen Tempelbesuch zum Beispiel. Weil du siehst überall Tempel. Die Menschen haben diesen Respekt oder einen höheren Respekt oder eine höhere Verbindung zur Natur. Dieser Respekt zur Natur, die Kuh wird als heilig angesehen, ob das jetzt wirklich überall so gelebt wird, aber generell grob kann man sagen, ne, dass hier schon in der Natur auch das Göttliche gesehen wird. Und das fehlt mir in Deutschland sehr. Und deswegen war für mich auch relativ klar, dass ich langfristig nicht in Deutschland leben werde. Da war noch nicht klar, dass ich in Indien leben werde, aber dass ich nicht in Deutschland leben werde, weil ich einfach was anderes gesucht habe in meinem Leben. Und dann, wie das dann alles so kam, war eben Ashish hat eine große Rolle gespielt und für ihn ist Indien auch sehr wichtig als eben sein Mutterland und für ihn kommt es gar nicht in Frage, woanders zu leben, weil er so verbunden ist hier mit diesem Land, wo er aufgewachsen ist. Und deswegen war relativ schnell klar, dass wenn wir zusammenleben wollen, dass wir dann in Indien leben. Und ich bin gerne in Deutschland, um Familie und Freunde zu besuchen. Also ne, so soll es jetzt gar nicht klingen. Und ich mag Deutschland trotzdem. Deutschland hat auch viele Vorteile. Aber ich bin dann auch trotzdem wieder froh, wenn ich wieder nach Indien darf. Also ich habe, egal wo ich bin, habe ich so ein bisschen Heimweh. Wobei hier habe ich weniger Heimweh nach Deutschland, mehr nach Familie und Freunden. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann ist es so, wann darf ich denn wieder zurück nach Indien? So. Und ich glaube, das kannst du auch gut nachvollziehen, weil du ja auch viel zwischen den Ländern umherreist. Und ja, das ist einfach eine andere Welt und für mich die richtige Welt, um hier langfristig zu leben.
Richtig schön. Das war jetzt schon so spannend, Marie. Also herrlich. Man kann dir ja stundenlang zuhören und es gibt ganz viele Punkte, wo ich nochmal nachfragen möchte. Aber erstmal finde ich es so schön, weil ich habe mir so viele Gedanken lange Zeit gemacht. Warum zieht es mich immer so nach Indien? Weil es ist ja schon auch hier nicht alles immer nur schön. Es liegt viel Müll rum. Es ist manchmal herausfordernd und laut. Und ich bin zu dem gleichen Schluss gekommen, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass die Spiritualität hier halt einfach auf selbstverständliche Art und Weise im Alltag so gelebt wird, ne? Und in Deutschland fühlt man sich manchmal wie so ein Marsmensch, wenn man ein spirituelles Leben fühlt. Und das, ja, das zieht mich auch immer wieder hierher, auf jeden Fall.
Was ich in Deutschland so erlebt habe, was meine Erfahrung einfach ist, und das soll gar nicht wertend klingen, aber es ist sehr viel ich und mein und ne, ich stehe an erster Stelle. Und das ist natürlich auch wichtig. Wir hatten auch mal drüber gesprochen. Ich bin natürlich auch wichtig zuerst im Sinne von, wenn meine Tasse nicht voll ist, also wenn meine Energie nicht gut ist, dann kann ich auch anderen Menschen nicht helfen. Aber das kann auch zu extrem werden, dass man nur noch sich sieht. Und das ist mir einfach, und das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt Deutschland nur, sondern die westliche Welt, die uns das so suggeriert. Ne? Ich, mein Haus, mein Auto und meine Familie. Und das ist einfach das, was ich in anderen Ländern sehe, dass es anders geht. Ne? Hier auch gerade in Indien so dieses Familiengefüge, mit der Familie zusammenzuleben. Ist in unserem Fall jetzt nicht so, aber eigentlich ist es ja so, dass man mit den Eltern, mit den Großeltern zusammenlebt, dass da wirklich so Generationen zusammenkommen, sich aushelfen, man voneinander lernt. Und in Deutschland, ich bin mit 18, glaube ich, ausgezogen. 18 oder 19, als ich dann zum Studium gegangen bin. Und ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland auch das Ziel, dass man so schnell wie möglich selbstständig ist, was ja auch gut ist, hat auch sein Gutes. Dass man aber so schnell wie möglich selbstständig ist und sich abnabelt von den Eltern und sein eigenes Leben bildet. Und auch hier wieder, alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber das ist einfach der Unterschied, den ich auch sehe, dass man hier viel mehr auch miteinander, auch mit den Nachbarn oder wir haben zusammen gewohnt eine Zeit lang mit unseren Vermietern im gleichen Haus. Ist auch herausfordernd an gewissen Stellen, aber trotzdem, wir hatten immer jemanden da, der helfen konnte. Auch wenn ich alleine war, wenn Ashish mal weg war, ich wusste immer, ich habe jemanden, der mir was bringen kann oder wenn ich irgendwie Hilfe brauche, weil ich spreche jetzt kein super gutes Hindi, also wenn da irgendwas ist, wo ich einfach Unterstützung brauche, dann habe ich die auch an meiner Seite. Und das ist halt hier so selbstverständlich, dass man so miteinander viele Dinge macht und sich unterstützt.
Ja, das erlebe ich auch immer wieder und da habe ich mir auch oft Gedanken drüber gemacht, dass bei uns durch diesen Sozialstaat und dadurch, dass der Staat uns immer auffängt, sind wir unabhängig von unserer Familie und von unseren Freunden. Wir sind nicht darauf angewiesen, aber das schlägt halt in so ein Extrem über, dass man auch überhaupt keine Hilfe annimmt und dass man sich auch gar nicht mehr gegenseitig hilft. Und hier ist es ja einfach, man ist viel mehr aufeinander angewiesen, man braucht sich, aber dadurch ist es halt auch wirklich so häufig ein herzlicher Zusammenhang. Kann natürlich auch, du hast auch schon gesagt, es ist immer, kann gut und schlecht sein. Es gibt natürlich auch Menschen, die auch gerne sich von der Familie lösen würden, aber es einfach nicht können, weil natürlich auch erwartet wird, dass die Kinder für die Eltern da sind, ne?
Definitiv. Und für mich ist auch was Neues, abhängig, na, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ob ich es abhängig nennen soll, aber sagen wir mal so, in Deutschland und auch auf meinen Reisen, dadurch, dass ich alleine war, ich habe immer alles selber entschieden, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es für richtig hielt. Und jetzt ist es die Dynamik natürlich eine ganz andere. Ich bin in einem anderen Land mit einem Partner, der von hier ist, der sich natürlich hier in der Kultur ganz anders auskennt, der die Sprache spricht. Ich spreche die Sprache nicht. Also in vielen Situationen bin ich schon auch abhängig von ihm, mehr oder weniger. Oder ich bin auch seine Hilfe angewiesen. Ich würde jetzt nicht abhängig sagen, aber auch seine Hilfe angewiesen. Das sind so Kleinigkeiten, einfach Dinge auch einzukaufen. Auch hier, wo wir leben, wir sind auch im Dorf. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man mal zu Fuß gerade irgendwo einkaufen kann. Was in Hamburg, wo ich ja lange gelebt habe, du bist ja überall hingekommen, ne? So hast du dich in die Bahn gesetzt oder es war überall was. Aber hier musst du mobil sein, irgendwie mit dem Scooter. Ich fahre auch Scooter, aber trotzdem ist das jetzt nicht so, fühle ich mich nicht super sicher, weil das habe ich erst hier gelernt. Zu Hause in Deutschland bin ich auch gefahren, da fühle ich mich voll sicher. Das würde ich hier aber in Indien auch nicht machen, weil der Verkehr natürlich ganz anders ist. Also von daher, ich lebe hier schon ein anderes Leben als eben davor. Egal, ob es jetzt in Deutschland war oder in anderen Ländern. Und auch hier wieder, ich möchte es gar nicht werten. Manchmal bin ich dann so, ah, ich finde das irgendwie doof, dass ich hier nicht so selbstständig bin. Und dann darf ich mich aber auch wieder beruhigen und sagen, es ist alles gut so. Und du darfst auch mal Hilfe annehmen. Und das ist ja auch okay. Und das ist eben das, was du gerade gesagt hast. Und das fällt uns auch manchmal schwer, irgendwie eine Hilfe anzunehmen oder wir wollen alles selber machen. Und das war auch bei mir drin. Und das, ich darf ganz viel lernen in diesem anderen Land, was nicht meine Heimat ist und in dieser Partnerschaft auch. Ich darf ganz viel Neues über mich lernen, auch wieder mit jemandem zusammenzuleben, viele Jahre alleine eben gelebt. Und das ist ein großes Lernfeld. Und da hilft Yoga natürlich, ne? So dieser Hintergrund, den wir beide ja mit dem Yoga auch dazu wissen, okay, zu akzeptieren, Dinge so anzunehmen. Und bisher war es in meinem Leben immer so, wenn ich zurückgeblickt habe, alles hat einen Sinn ergeben. Auch wenn wir manchmal in den Situationen stecken und denken, was ist das jetzt gerade für ein Mist? Warum ist das gerade so herausfordernd und warum ist das so schwierig? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt auch? Das kommt mir immer wieder. Aber trotzdem auch das große Bild zu sehen und sich zu denken, ich bin nur so ein kleines Männchen hier in dieser Welt und es gibt ein großes Ganzes, was irgendwie unendlich ist. Und da spielen so viele Faktoren mit rein, warum gewisse Dinge wie sind. Und wir müssen nicht immer alles verstehen. Und es ist nicht immer alles in unserer Hand, sozusagen. Ja, wie auch immer wir kommen.
Ja, richtig schön gesagt. Und ich würde gerne noch mal einhaken mit diesem Selbstständigsein, weil ich kenne das nämlich auch, dass ich da schon manchmal an meine Grenzen gekommen bin, wenn ich mit Indern gereist bin oder bei Indern in halt indischen Haushalten zu Besuch war, dass ich immer so merke, okay, mir wird jetzt alles abgenommen, ich kann gar nichts mehr selber machen. Und ich glaube, wir halt als westliche, emanzipierte Frauen, das fällt uns gar nicht so leicht. Und jetzt habe ich aber ja auch mit euch zusammen gelebt und euren Alltag total kennengelernt. Und ich muss sagen, ich kann auch verstehen oder ich hoffe, dass du dich da gut rein entspannen kannst, weil du hast ja einfach einen ganz, ganz tollen Mann an deiner Seite, der ja auch sehr fürsorglich ist. Und eigentlich ist es auch so schön, dass einem jemand mal so viel abnimmt, ne? Also der kocht ja unfassbar gut, er geht einkaufen, er ist auch so aktiv und macht es halt auch anscheinend wahnsinnig gerne, ne? Und also kannst es schon auch
Es ist gut,
genießen,
dass du es
oder?
sagst. Das ist ein schöner Reminder für mich eigentlich, das auch so zu sehen, ne? Das auch zu genießen. Nein, das stimmt schon. Also es ist, ich bin schon sehr gesegnet auch mit ihm, weil das ist ja auch nicht typisch für einen indischen Mann, dass der sich in die Küche stellt und kocht, ne? Das ist ja hier eigentlich
Nee.
auch ganz anders, dass es schon erwartet wird von der Frau, dass sie dann kocht. Das ist schon auch noch sehr, wie soll ich sagen, traditionell, was so dieses Familiengefüge angeht. Und da bin ich hier auch tatsächlich sehr verwöhnt mit ihm, dass der wirklich so fürsorglich ist und alles macht und sich um mich kümmert in dem Sinne. Aber weil er auch eben weiß, es ist nicht mein Land und er ist derjenige, der hier aufgewachsen ist, er weiß, wie die Dinge laufen, er spricht die Sprache, wie gesagt. Und von daher, nee, das macht er schon gerne. Und du hast es ja auch erlebt, nicht nur für mich, sondern ja auch für andere Menschen, die dann zu uns kommen. Der kümmert sich ja um jeden. So, also, ja.
Allerdings, Also und auch nicht nur um Menschen, sondern auch um Tiere. Das wollte ich nämlich auch vorhin schon einhaken, als du gesagt hast, mit dem wir sind manchmal oder gerade in der spirituellen Szene auch dreht sich häufig so sehr alles um uns selbst, ne? Und ich habe bei euch gesehen, wie sehr ihr gebt halt beide, finde ich, sehr, sehr viel. Also du engagierst dich zum Beispiel für Straßenhunde und du denkst dran, wenn du irgendwo hinfährst, dass du Hundefutter dabei hast, weil hier gibt es ja überall Straßenhunde, die man dann zwischendrin mal füttern kann. Dann fragt ein Mann auf der Straße nach einem Chai, dann gehst du direkt Chai kaufen und kaufst dir noch was zu essen. Ashish füttert die Affen, sagt, ich fand ganz süß, als wir bei dem Tempel waren und er meinte, jetzt habe ich Fotos von den Affen gemacht, aber habe ihnen gar nichts gegeben, ich muss ihnen was zurückgeben.
Ja.
Also bei euch spielt halt Geben so eine große Rolle und auch eben, wenn Besucher da sind. Also ihr habt eure Türen so weit geöffnet, für mich auch und auch für andere Freunde. Das ist schon sehr besonders. War das schon immer bei dir auch so da oder hast du das jetzt auch in Indien noch mal mehr gelernt?
Ich sehe es gar nicht als was Besonderes, weil es für mich so natürlich ist. Darf mich aber auch immer wieder daran erinnern, dass es, oder ich sehe es auch immer wieder, dass es nicht natürlich ist. Ich war schon als kleines Kind so, also tatsächlich auch zu einem Extrem, dass es ausgenutzt wurde. Und wenn ich so zurückdenke, dass es auch Zeiten gab, wo ich wirklich jung war in der Grundschule, wo ich darunter gelitten habe, dass ich so gut zu Menschen war. Und ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern an diese Situation, aber meine Mutti erzählt mir immer wieder mal, dass es Zeiten gab, wo ich nicht zur Schule gehen wollte. Es waren so Kleinigkeiten. Also das, woran ich mich erinnere, war zum Beispiel, hier Marie, trag mal meine Schultasche oder hier Marie, trag mal meine Sporttasche. Und dann habe ich hier von drei Leuten irgendwie die Sporttaschen getragen, weil ich einfach zu gut war. Also mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, Nein zu sagen oder irgendwie, ne, dass sie mich gerade ausnutzen auch. Und deswegen, das war bei mir schon immer irgendwie da, dieses Geben. Es hat, glaube ich, zwischendurch abgenommen, weil man dann eben merkt, dass es ausgenutzt wird und man muss irgendwie so dieses Taffe nach außen hin, so war es zumindest bei mir, dass ich dann sehr tough geworden bin und als sehr stark wahrgenommen wurde oder auch nicht abschottend, aber trotzdem schon, ich wurde nicht mehr ausgenutzt. Ich bin auch dann später nach der Schule, ich habe IT studiert, also in einem Bereich, der halt viele Männer sind. Und habe dann auch gearbeitet in der IT, wo auch viele Männer waren. Also ich musste mich schon auch immer behaupten. Und das hat auch bei mir immer gut funktioniert. Aber da hat das Geben, glaube ich, so ein bisschen abgenommen in der Zeit. Das war alles in Deutschland noch. Und hier in Indien ist das eben für viele normal. Zumindest mit Ashish war es auch so normal. Und was die Hunde angeht, die Straßenhunde, ich war schon immer sehr verbunden zu Tieren. Und ich bin mit Tieren aufgewachsen, mit Hunden, mit Katzen, mit Meerschweinchen. Ich habe später Ratten gehabt, also Haustierratten, als ich studiert habe. Und ich mochte schon immer Tiere um mich herum haben. Ich erinnere mich gerade, ich habe mal Nacktschnecken. Ich habe so ein Terrarium gehabt zu Hause und habe da Nacktschnecken reingesetzt. Oder nee, Weinbergschnecken, genau. Also so. Und von daher hatte ich immer schon so eine Verbindung zu Tieren. Das heißt, da fällt es mir noch mal leichter. Und das war für mich so ganz natürlich hier in Indien dann auch mich um Straßenhunde zu kümmern. Hier gibt es eine ganz tolle Organisation in Rishikesh, die das machen, wo ich immer mal volontiere und die ich auf anderen Wegen unterstütze, finanziell oder wie auch immer. Und für Ashish waren es schon immer die Kühe, eben mit diesem Hintergrund, dass Gaumata, wie wir sie hier nennen, Mutter einfach als göttlich angesehen wird. Und von daher hatten wir immer so diese beiden Aspekte. Also er hat sich um die Kühe gekümmert, ich habe mich um die Hunde gekümmert und dann haben wir das natürlich zusammen gemacht. Und so hat er dann auch seine Freude gefunden, sich um Hunde zu kümmern und ich natürlich auch den Kühen. Und so ging das einher. Und das mit den Obdachlosen oder einfach hilfsbedürftigen Menschen auf der Straße, das habe ich tatsächlich von ihm gelernt. Ich war eher immer sehr vorsichtig und immer sehr, sprich mich nicht an. Also gerade auch, ne, wenn man irgendwie aus Hamburg kommt, dann sieht man da auch viele Obdachlose. Und das war für mich immer, was ich gelernt habe in Deutschland, nee, gib dem bloß kein Geld. Die kaufen eh nur Alkohol, die kaufen eh nur Zigaretten oder Drogen. Von daher war das nie ein Thema für mich. Und dann habe ich das durch ihn aber gelernt, dass er hört den Menschen wirklich zu. Was brauchst du? Worum geht es gerade? Viele fragen natürlich nach Geld. Und was wir nicht machen, ist Geld geben. Also in den meisten Fällen versuchen wir dann einfach Essen zu geben oder eben so einen Chai zu kaufen oder dann Essen zu kaufen oder Medikamente. Wir haben auch schon häufiger Menschen auf der Straße getroffen, die auch wirklich sehr arm waren, die Medikamente brauchten, die krank waren und die hatten kein Geld, die hatten keine Familie, die ihnen Medikamente kaufen konnten. Und All das ist hier nicht teuer. Medikamente sind nicht teuer, ein Arztbesuch ist nicht teuer, Essen, Trinken, es ist alles nicht teuer. Und von daher ist es für uns auch leicht. Wir haben dieses Privileg. Und das weiß ich auch immer wieder und erinnere mich auch immer wieder daran. Ich habe dieses Privileg, geben zu können. Das ist ja auch was Besonderes, ne? Das kann nicht jeder. Und wenn ich hier in einem anderen Land bin, dann möchte ich eben auch zurückgeben. Und deswegen ist das für uns so ganz, ganz, ganz natürlich. Und es kommt auch von einem unserer Lehrer oder Gurus, wie wir ihn auch tatsächlich bezeichnen würden, Neem Karoli Baba, den wir nie in Person getroffen haben. Aber seine Lehre war Love, Serve and Remember. Also lieb alle um dich herum, lieb jeden Menschen, gib, also diene den Menschen und erinnere dich, und zwar erinnere dich an das Göttliche, dass wir alle göttlich sind. Und das ist wirklich so ein Leitfaden, der uns da auch bestärkt in dem, der uns immer wieder daran erinnert, hey, wir sollten geben und uns geht's so gut. Von daher gibt es auch weiter. Und unsere Erfahrung ist auch, wenn wir geben, bekommen wir auch zurück. Wir hatten heute gerade eine Situation, vor kurzem, vor ein paar Tagen, haben wir beschlossen, wir wollen irgendwie was Gutes tun für mehrere Menschen oder mehrere Organisationen. Und heute kam es dann wieder zurück, indem jemand uns etwas Gutes getan hat, was total unerwartet war. Und es war so, ha, siehst du, wenn wir geben, dann bekommen wir auch. Das sollte jetzt nicht die Motivation sein, ne? Ich gebe, also bekomme ich. Aber das ist einfach das, was ich erfahren habe, dass wenn wir Gutes tun, wir bekommen auch Gutes zurück.
Ach, da wird mir ganz warm ums Herz, liebe Marie, das hast du so schön gesagt. Und es ist halt auch einfach dieses ganzheitlich Yoga-Leben, ne, was in unserer Welt halt noch nicht ganz angekommen ist, wo man bei Yoga halt überwiegend an Körperübungen denkt. Aber das ist ja auch eine Sache, die mich eben immer wieder nach Indien zieht, da, dass man halt merkt, es ist so viel mehr. Es betrifft halt das ganze Leben. Es ist eine Lebenseinstellung. Wie nimmst du denn die Unterschiede in Bezug auf Yoga zwischen Westen und Indien wahr?
Also zum einen natürlich das ganz Offensichtliche oder zumindest für uns Offensichtliche, dass Yoga am besten eben sehr körperlich ist und hat wahrscheinlich einfach den Hintergrund, dass der Westen generell einfach sehr körperlich in allem ist und von daher wurde sich dieser Teil so rausgepickt und das ist jetzt irgendwie Yoga. Wenn ich Yoga praktiziere, dann heißt das, ich praktiziere Asana, also die körperlichen Haltungen oder Posen. Aber Yoga ist eben so viel mehr. Und hier in Indien, gerade auch mit der Ausbildung, die ich dann damals gemacht habe, habe ich dann andere Dinge kennengelernt, wie Karma-Yoga, also selbstloses Handeln, auch hier wieder dieser Service, selbstlos handeln, ohne drüber nachzudenken, was oder ohne anzuhaften, was das Ergebnis ist. Ob es jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Ich tue mein Bestes, aber es ist egal, ob ich jetzt irgendwie einen Vorteil davon habe. Karma-Yoga, Bhakti-Yoga. Singen von Mantren, Chanten mit dem Harmonium, all das ist für mich ganz, ganz, ganz groß geworden. Rituale, Pujas, kleine Sachen können das auch einfach sein. Einfach ein Licht anzuzünden, die sogenannten Dias, die wir haben, die Öllampen, also nicht nur eine Kerze. Bei den Öllampen ist es nochmal der Prozess von dem Verbrennen von Öl in diesem Licht, in dieser Kerze, hat nochmal einen energetischen Effekt, anders als eine normale Kerze oder eine Wachskerze und so Kleinigkeiten einfach im Alltag zu haben. Auch Verbindung mit Ayurveda zum Beispiel oder ayurvedischen Prinzipien. Wann stehe ich auf? Wann gehe ich schlafen? Wann tue ich was im Alltag? Und das ist eben hier für viele auch sehr natürlich, ohne dass sie überhaupt wissen, dass das Teil von Yoga oder Ayurveda ist, sondern sie sind damit aufgewachsen von den Eltern, von den Großeltern. Und das eben wirklich so dieses Ganzheitliche. Und ja, Asana ist auch ein großer Teil hier, gerade in Rishikesh. Aber vor allem, weil eben so der westliche Einfluss auch hier hergekommen ist, weil viele Westler hergekommen sind und einfach die Nachfrage da ist. Viele Yogaschulen sind hier. Von daher hier hat man auch so diesen großen Fokus auf Asana. Aber trotzdem, es gibt so, so viel mehr als nur das Körperliche.
Das ist wohl wahr und bin auch immer, ich war am Anfang so überrascht, als ich durch Indien gereist bin, dass es halt einfach wahnsinnig viele Gegenden auch gibt, wo es überhaupt keine Asana-Klassen gibt, ne? Also, wo die Leute einen so ein bisschen staunend angucken. Oder auch halt, dass es Ashrams gibt, in denen gar keine Asanas praktiziert werden. Das ist eigentlich sehr, sehr häufig sogar. Ne? Du hast jetzt schon einen Guru erwähnt und ich weiß ja auch, dass du
Ja.
und Ashish, ihr seid ja auch initiiert in eine Tradition. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Sehr gerne. Ich kann den einen Guru nicht ohne den anderen erwähnen. Und das mag jetzt für manche. Nein, wir fangen erstmal anders an. Weil das Wort Guru, glaube ich, im Westen einen schlechten Ruf bekommen hat. Durch gewisse Persönlichkeiten in der spirituellen Welt, die das eben ausgenutzt haben, machttechnisch. Und ein Guru ist eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, jemand, der uns von der Dunkelheit ins Licht führt. Und darum geht es. Es ist mehr als ein Lehrer. Es ist eine Person, die ja uns einfach zeigt, wie wir diese ganzen Schichten von uns abwerfen dürfen und wirklich zu unserem wahren Ich kommen können. Und das wahre Ich ist das Göttliche. Wir sind ein und dasselbe sozusagen. Das, was wir als das Göttliche bezeichnen, steckt auch in uns. Und das ist ein Guru. Und das hat überhaupt nichts Negatives. Und ein Guru ist was sehr Traditionelles hier in Indien und auch in Nepal zum Beispiel, in manchen Traditionen, gerade im Tantra zum Beispiel, kommt man nicht weit ohne ein Guru, weil es so geheim gehalten wird. Auch die Techniken, die man nutzen kann, die Lehren, dass man jemanden braucht, der einem das mündlich übergibt und der einen auch begleitet im Leben. Es ist nicht nur, ich gehe jetzt mal eine Woche zu dem Guru oder einen Monat zu dem Guru und lerne mal und dann gehe ich zum nächsten. Sondern ein Guru ist im besten Fall fürs Leben. Und wir haben eben einmal Neem Karoli Baba als derjenige, der uns geleitet hat im Leben und den wir aber nie in physischer Form gesehen haben. Und deswegen ist es, man sagt, der Guru, den muss man nicht in physischer Form gesehen haben, aber für uns ist es tatsächlich sogar noch mehr als ein Guru. Er ist einfach alles. Und jetzt machen wir einmal den Bogen zu dem Guru, den wir wirklich in physischer Form haben, Om Swamiji, der ein paar Stunden von uns hier in Ashram auch hat, zu dem wir gefunden haben, ich würde sagen, ich für mich, über Neem Karoli Baba. Also er hat uns dahin geführt und die gehen so einher. Für mich sind die das Gleiche eigentlich auch, weil sie beide so dieses Göttliche haben. Und sie lehren anders. Wie gesagt, bei Neem Karoli Baba, der hat dir keine Techniken gegeben, wie du meditieren sollst oder was du tun. Der hat wirklich nur gesagt, lieb alle und diene allen und erinnere dich an das Göttliche. Und bei uns, Swamiji, das ist jemand, der dir wirklichen Techniken an die Hand gibt. Er ist jemand, der ist aus Indien, in Indien aufgewachsen und hat in Australien studiert zum Beispiel und hat auch sehr viel erreicht im Leben, was so das Finanzielle angeht oder das Wirtschaftliche angeht. Er hat seine eigenen Unternehmen gehabt, war Millionär. Und der hat dann irgendwann gesagt, das reicht mir jetzt, das habe ich erreicht, schön, aber es gibt mehr. Und der ist wirklich mit sehr viel Spiritualität aufgewachsen. Schon als Junge hat er viel gelernt über die Vedas und hat über Astrologie gelernt. Der hat schon als Jugendlicher astrologische Vorhersagen für seine Familie getroffen. Also da hat natürlich auch das Karma was damit zu tun, also seine vorherigen Lebenszeiten. Und jedenfalls hat er dann aber, als er 30 war, glaube ich, war es, alles aufgegeben und hat sich dem Spirituellen gewidmet, hat sich selber einen Guru gesucht. Und hat auch jemanden gefunden. Und den hat er dann aber relativ schnell auch wieder verlassen und ist dann in die Himalayas gegangen. Und hat dort meditiert. In Höhlen oder auch in einer, das ist so eine Hütte. Ashish war tatsächlich auch mal da. Hat da 11 Monate am Stück meditiert. Also von 24 Stunden am Tag hat er 22 Stunden oder 23 Stunden meditiert. Und der hat also sehr viel Praxis selber erlebt und sehr viel, also hat diesen Effekt erfahren dürfen und hat wirklich diese Verbindung zum Göttlichen erlebt. Also wir würden es Erleuchtung nennen. Also es ist für mich eine erleuchtete Person. Der ist in diesem ständigen, in dieser ständigen Einheit mit dem Göttlichen. Und er ist jetzt mittlerweile 45, so ungefähr, also auch noch sehr jung für einen Guru. Und Ich habe zu ihm gefunden über Ashish. Ashish hat mir von ihm erzählt und ich habe sein Buch gelesen. Es gibt es leider nicht auf Deutsch, aber auf Englisch heißt es If Truth Be Told. Und das hat eben seinen Weg so beschrieben bis zu dem Zeitpunkt. Und das war für mich so faszinierend, dass der immer in meinem Hinterkopf blieb. Und dann bin ich aber nach Nepal gegangen. Dann habe ich da eben auch jemanden kennengelernt, den Lehrer in dem Ashram, der zu dem Zeitpunkt auch ein Guru für mich war. Und dann bin ich aber, wie gesagt, aus Nepal wieder abgereist und ich habe so ein bisschen Abstand von dem Lehrer gewonnen. Also ich habe sehr viel mitgenommen. Aber Om Swamiji ist jedenfalls hier wieder sehr präsent für mich geworden. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, ihn in seinem Ashram zu besuchen letztes Jahr. Das war im November, Dezember tatsächlich, ihn live zu sehen. Und es ist wirklich, man kann das kaum beschreiben. Und das glaub ich, sagt jeder von seinem Guru. Wenn du in der Präsenz dieser Person bist, dann das ist einfach nur, auf Englisch sagen wir Bliss. Ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, Wonne, glaube ich, ne?
Es trifft irgendwie gefühlt nicht hundertprozentig. Ich habe es auch schon
Nee.
versucht. Oder Glückseligkeit kann man
Genau.
vielleicht noch sagen. Ja, aber Bliss sagt eigentlich alles.
Ein ganz besonderes Gefühl. Also bei mir zum Beispiel äußert das sich so, dass ich nicht aufhören kann zu lächeln. Ich gucke diesen Menschen an, das ist einfach so, wow. Und wir haben ihn dann erleben dürfen in einem Gruppensetting, wo er einfach nur Fragen beantwortet hat für die Menschen. Und das ist einfach sehr hilfreich, so seinen Rat zu bekommen. Und wir haben aber auch das Glück gehabt. Und auch hier wieder, es ist einfach göttliche Leitung. Wir wurden ausgelost, ihn persönlich zu treffen. Und wir waren jeden Tag während dieser Diskurse, dass ich glaube, insgesamt 8 Leute konnten ihn treffen. 3 Leute, die ihn schon mal getroffen haben und 5 Leute, die ihn noch nie gesehen haben. Und wir wurden am allerersten Tag gezogen. Das wurde dann ausgelost. Es war so ein großer Bottich mit Namen, mit Zetteln. Und wir wurden ausgelost. Und wir haben uns nur so angeguckt, als unsere Namen kamen, so, ja, das sind wir, das sind wir. Und dann haben wir überlegt, was können wir für eine Frage stellen? Und man hat 2 Minuten. Man hat 2 Minuten mit ihm. Und ja, wir haben dann überlegt, was für Fragen kann man stellen oder was für eine Frage kann man stellen. Und es war letztendlich so, ich konnte gar nichts fragen, weil ich einfach nur vor ihm saß und mir kamen so die Tränen, also wirklich Freudentränen. Und er hat mich dann gefragt, nachdem Ashish seine Frage gestellt hat, hast du auch noch eine Frage? Also er hat uns sogar noch mehr Zeit gegeben als 2 Minuten. Und ich so, ich kann gar nichts fragen. Ich will einfach nur Danke sagen, dass wir hier sein dürfen. Und er hat dann auch noch gesagt, dass es einen Grund hat, warum wir da sind, dass die Mutter, das Göttliche, also das weibliche Göttliche, uns da haben will, weil er ist sehr verbunden mit dem Femininen, mit der weiblichen Form des Göttlichen. Und er sagt, Ma will euch einfach hier haben. Das hat irgendeinen Grund. Und das war so der Start von unserer tiefen Verbindung mit ihm, sodass wir dann auch wirklich initiiert wurden von ihm. Das läuft bei ihm alles ein bisschen anders als vielleicht bei anderen Gurus, aber wir wurden dann initiiert an einem Tag, und da haben wir wieder die Verbindung zu Neem Karoli Baba, an dem letzten Tag im Ashram von Neem Karoli Baba. Also wir haben eine Woche lang das Ashram oder den Tempel in Khenchi Damm besucht von Neem Karoli Baba, wo er damals eben war, wo viele Westler auch ihn besucht haben. Und da haben wir 7 Tage gelebt, eine ganze Woche hinter diesem Ashram, hinter dem Berg sozusagen. Das war so ein 10-Minuten-Walk. Und am letzten Tag, als wir dort abgereist sind, haben wir die E-Mail bekommen, okay, ihr werdet initiiert. Und das läuft dann erstmal alles über online. Und das war so, okay, Babaji, also Neem Karoli Baba, gibt uns auch die Erlaubnis sozusagen weiterzuziehen, beziehungsweise es ist kein Weiterziehen, es sind trotzdem beide sehr präsent für uns. Und jetzt ist Om Swamiji ist omnipräsent für uns. Also wir fahren jetzt in 1,5 Wochen auch wieder ins Ashram für 20 Tage, sind im Dezember noch mehrmals da und sind umgeben mit vielen Menschen, die eben auch Devotis von ihm sind, also Schüler von ihm sind. Also er ist ja omnipräsent, seine Fotos stehen überall bei uns im Haus und er begleitet uns in allem, seine Bücher, er hat viele Bücher geschrieben, also da einfach auch, wie gesagt, Techniken zu lernen und zu gucken, okay, wie können wir uns auf unserem spirituellen Weg weiterentwickeln? Und er ist einfach so ein Vorbild und ja, sehr diszipliniert vor allem auch, der macht alles mit sehr viel Disziplin, was für mich manchmal schwer ist, aber es ist, wie gesagt, so ein Vorbild zu sehen, okay, es bringt auch wirklich was. Und genau, das ist die Rolle von Om Swami in unserem Leben.
Richtig schön. Und ich habe ja mitbekommen, und da hatte ich gar nicht das Gefühl, dass das dir so schwer fällt, diszipliniert zu sein, dass du durchaus, auch als ich da war, habt ihr ja beide eure Sadhana ganz schön diszipliniert gemacht, hatte ich den Eindruck. Magst du noch ein bisschen dazu sagen, wie so eine Sadhana aussieht oder wie die Techniken aussehen, die er le lehrt? Oder auch wie deine persönliche Praxis ist eben.
Bei ihm ist es vor allem Mantra-Sadhana. Also das Nutzen von Mantren in verschiedensten Formen, ob das Japa ist, also das ständige Wiederholen von einem Mantra in der Form von Malas, also 108 Wiederholungen oder mehrfache Runden von Malas, oder ob das dann auch wirklich so Sadhanas sind, wo wir uns für 30 Tage zum Beispiel committen, eine Mantra-Sadhana zu machen, dann aber auch zum Beispiel eine Feuerzeremonie täglich zu machen. Das war das, was ich gemacht habe, als du hier warst. Aber abends dann immer Japa, abends wurden dann immer die Mantren rezitiert und wiederholt und morgens war es dann aber noch ein größeres, das ging dann immer eine Stunde, eine Feuerzeremonie, wo dann eben auch die Energie des Feuers genutzt wird. Und das ist so das, was er vor allem lernt. Aber auch Meditation generell. Mantra ist eben auch eine Form von Meditation, ne? Dieses fokussierte Wiederholen von Mantren. Und das resoniert halt mit mir sehr, weil, wie gesagt, Mantren für mich auch vorher schon eine große Rolle gespielt haben und vor allem auch in Form von Chanten, also Kirtan oder Singen mit dem Harmonium. Also ich habe diese Verbindung auch zum Sanskrit, auch wenn ich nicht alles verstehe oder manchmal auch gar nichts verstehe, aber einfach so dieses Wiederholen von, manchmal sind es die göttlichen Namen, es gibt so viele Namen des Göttlichen im Sanskrit oder in dieser Kultur oder in dieser Tradition, in der hinduistischen Tradition, oder ob das wirklich irgendwelche Hymnen sind, würden wir auf Deutsch sagen, und zum Beispiel die Hanuman Chalisa. Das ist etwas, was ich täglich rezitiere, das sind 40 Verse, also verschiedene Verse, und das ist für mich einfach, es funktioniert für mich, für jeden funktioniert was anderes. Und für manche andere funktioniert es einfach still zu sitzen in Meditation und sich auf den Atem zu konzentrieren oder irgendwelche anderen Techniken zu nutzen. Bei mir sind es Mantren, weil für mich auch schon immer Klang eine große Rolle gespielt hat. Also noch bevor die Mantren in mein Leben kamen, Musik hat für mich eine große Rolle gespielt, immer in meinem Leben meine Emotionen auszudrücken. Nicht im Sinne von, ich habe Musik gemacht, sondern Musik zu hören. Wenn ich traurig war und ich wollte wirklich diese Trauer zelebrieren, habe ich mir traurige Musik angemacht. Oder wenn ich glücklich war und einfach tanzen wollte, hat man sich schöne Musik angemacht oder tanzbare Musik. Und so war Musik und Klang, Sound immer schon irgendwie präsent. Und dann durch Yoga habe ich eben gelernt, dass es so dieses, ja, diese Mantren gibt und das Singen zum Göttlichen, miteinander, mit anderen Menschen. Und das ist ein großer Teil in der Praxis. Ansonsten Asana-Praxis, ja, ist auch irgendwie da, aber nicht ganz so regelmäßig oder mit Disziplin behaftet, wie ich es mir vielleicht manchmal auch wünsche, weil es ist natürlich auch gut für den Körper. Aber Asana ist für mich so ein ganz, ganz, ganz Teil, ein kleiner Teil von meiner Praxis. Für mich ist es wirklich so mehr, mich morgens hinzusetzen, zu chanten, zu meditieren, lesen auch, also studieren von Texten oder von irgendwelchen spirituellen Büchern. Du hast unser Regal hier gesehen, das steht voll mit diesen ganzen Büchern, wovon ich auch viele noch nicht gelesen habe. Und das auch, habe ich auch ein Teil der Praxis gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, auch das ist irgendwie Teil von Yoga, Self-Study oder Selbststudium. Und so mache ich das jeden Morgen nach meiner Mantra-Praxis, dass ich dann sitze und zumindest eine Seite lese, manchmal eben auch mehr, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und das sind zum einen zum Beispiel Geschichten von Neem Karoli Baba im Moment, also einfach nur das, was Leute über ihn berichten, was er getan hat im Leben, welche Wunder er auch geleistet hat. Aber auch, das können auch ganz technische Bücher sein, wo ich dann wirklich über Meditation oder über Mantren lese oder irgendwie einen Kurs belege, der mir wirklich technische Sachen mehr beibringt. Also das ist auch spielt eine große Rolle in meiner Praxis.
Und du hast ja jetzt auch schon Pujas und Homas erwähnt. Das sind ja Rituale, die jetzt so in unserer Kultur nicht so zu Hause sind. Und ich erinnere mich, als ich angefangen habe, nach Indien zu reisen und eben dann auch hier in Ashrams war, dass ich am Anfang ein bisschen damit gefremdet habe und dass ich mir häufig die Frage gestellt habe, und das ist auch eine viel diskutierte Frage, wo Hört Yoga auf? Wo fängt Religion an? Ist Yoga eine Religion? Wir benutzen Götternamen und dann eben mit den Ritualen. Sind das nicht hinduistische Rituale? Darf ich das überhaupt? Wie sind deine Gedanken zu dieser Thematik?
Ach, das ist so eine Frage, mit der ich mich immer wieder beschäftige, weil man immer wieder damit konfrontiert wird. Für mich selber persönlich, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber diskutieren, aber für mich ist Hinduismus oder auch Yoga oder wie wir es auch hier nennen, Sanatana Dharma. Es ist für mich keine Religion. Auch wenn wir hier von diesen Göttern sprechen, für mich persönlich ist das einfach vielleicht eher eine Philosophie oder ein Lebensstil. Also es gibt im Hinduismus eben nicht, wie man es aus anderen Religionen eben kennt, es gibt nicht so diese eine Institution oder das eine Oberhaupt, was eben diese Religion leitet oder zu einem gewissen Zeitpunkt immer im Griff hat, wie es vielleicht der Papst ist oder was weiß ich, oder der Dalai Lama auch für die tibetischen Buddhisten. Und das gibt es im Hinduismus nicht. Und im Hinduismus gibt es viele verschiedene Wege. Es gibt nicht diesen einen Weg, wie man oder zu welchem Gott man beten soll, sondern es ist so komplex und so groß und jeder kann sich nehmen und tun, was er möchte davon. Und du musst keine Puja machen, du musst keine Huma machen. Für manche funktioniert es aber. Wenn wir eine Puja machen, dann haben wir, also für alle, die nicht wissen, was eine Puja ist, ist einfach ein Ritual, was meistens eine Form des Göttlichen sozusagen beinhaltet, also eine Statue oder ich glaube, wir haben kein richtiges deutsches Wort dafür, weil es gibt einen Unterschied zwischen einer einfachen Steinstatue und einer Statue in einem Tempel, in einem hinduistischen Tempel. Wir nennen es Vigraha. Vigraha ist eine Statue, die belebt wurde. Auch wenn sie sich physisch nicht bewegt, aber es gibt ein Ritual, auch das ist eine Puja, die nennt sich Prana Pratishta. Da werden gewisse Energien eingeladen, in diese Form zu kommen, diese Form vorzubereiten, dass dann auch diese göttliche Energie eintreten darf. Und das mag jetzt für viele vielleicht irgendwie ein bisschen wirr klingen, was ich da sage, aber es gibt Geschichten von diesen Vigrahas hier in Indien, die zeigen, dass die leben. Auch wenn wir es jetzt so nicht sehen können, aber es gibt einen, ich vergesse leider immer den Namen, aber Shisha erzählt mir immer wieder davon, in Vrindavan, der Ort von Krishna, der durch Krishna bekannt ist, da gibt es eine kleine Vigraha, so mini klein wirklich, also so handgroß vielleicht. Und da gibt es Geschichten von dieser Vigraha, wo die Priester morgens reingegangen sind und die werden jeden Tag schön angezogen. Jeden Tag gibt es eine andere Kleidung oder ein anderes Outfit für diese Statuen oder diese Vigrahas. Und einen Morgen ist der Priester reingegangen und die Kleidung hat nicht gepasst, obwohl sie vorher mal gepasst hat. Und dann hat der Priester zu denen gesagt, was soll denn jetzt der Quatsch? Hat dann mit dieser Vigraha gesprochen und hat gesagt, pass auf, ich gehe jetzt raus, ich gebe dir 10 Minuten, zu Sinnen zu kommen. Wenn ich wiederkomme, probiere ich es nochmal. Wenn du dann nicht kooperierst sozusagen, wenn die Sachen dann nicht passen, dann mache ich den Vorhang hier auf und du stehst nackt da. Und dann ist er rausgegangen und ist wiedergekommen und diese Sachen passen. Und das kann man sich mit dem menschlichen Verstand nicht vorstellen. Und so gibt es auch, hier in der Nähe gibt es auch eine Vigra, wo man sagt, die sieht morgens aus wie ein junges Mädchen und abends wie eine alte Frau. Also das sind ganz subtile Sachen. Das ist natürlich jetzt nicht super krass zu sehen, aber die Menschen können das sehen. Und deswegen ist das, jetzt muss ich ganz kurz zurückkommen zu meinem Punkt. Ach so, genau. Es geht darum, dass wir in diesen Pujas eben so eine göttliche Form haben. Und in den Tempeln sind das eben Formen, die auch wirklich belebt wurden. Letztendlich ist es aber so, dass es was Externes ist. Und manche Menschen brauchen etwas Externes, um sich dahin zu wenden und damit es funktioniert. Letztendlich ist aber das Ziel eigentlich, dass wir erkennen, dass dieses Göttliche, was wir hier gerade anbeten, für das wir irgendwie das Licht schwingen und die Puja machen, eine Arti machen, dass das auch in uns steckt. Und dass wir das alles auch mental machen können, in uns machen können, für uns machen können. Und das ist eben eigentlich der Sinn und Zweck von Pujas. Bei Homas ist es nochmal was anderes. Da wird wirklich ja Feuer genutzt, um die Energien zu verändern. Und genau, und jetzt habe ich vergessen, was die ursprüngliche Frage war.
Die war auch nicht so super konkret, sondern ich wollte deine Gedanken hören zu eben, was hat es mit diesen Ritualen auf sich? Ist das was Religiöses? Gehört es ins Yoga? Wo ist die Abgrenzung Yoga-Religion? Gibt es überhaupt eine?
Stimmt, so sind wir dahin gekommen. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass es einfach für jeden anders funktioniert und jeder sich was anderes rauspickt. Und für manche, die brauchen etwas Externes für so eine Puja zum Beispiel. Und für andere funktioniert es auch total ohne. Und die können einfach nur so in sich gehen und meditieren und so weiter. Aber ja, es gibt diese eng verwobene zwischen Yoga und Hinduismus in dieser Kultur, weil es einfach die gleichen Wurzeln hat. Es kommt alles hier aus dieser Region, aus diesem großen Land. Und von daher ist es für mich persönlich in meiner Praxis nicht auseinander zu denken. Und was ich eben schwierig finde, ist auch, wenn man sich nur gewisse Teile eben rauspickt und nicht ehrt oder bedenkt und sich daran erinnert, wo es herkommt. Also zum Beispiel sich einfach Asana rauspickt und sagt, das ist Yoga. Nein, das ist kulturelle Aneignung, sich einfach etwas rauszupicken und nicht die Wurzeln zu ehren. Und von daher ist es für mich, ja, geht das einher. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es, wie gesagt, eine religiöse Praxis ist, aber ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Und da hat jeder dann auch so seine Meinung. Für manche ist es schon religiös, einen Om zu chanten. Om ist nicht religiös, Om ist der Urklang. Und das ist aber auch ganz viel Unwissenheit, glaube ich, bei den Menschen. Es ist eine andere Sprache, ich verstehe die Sprache nicht, aber Om hat gar keine Bedeutung. Es ist einfach nur der Klang, der hinter allem steckt. Und wenn ich das eben sehe, dass Menschen das schon als religiös ansehen, ja, dann ist es halt schwierig, da irgendwie zu argumentieren, dass Yoga nicht religiös ist.
Aber ich finde schon ganz allein, wenn man sich anschaut, dass Yoga ja für alle offen ist, ne? Jeder darf ja kommen. Also es wird nicht, es gibt ja, es gibt Initiierung in einigen Traditionen. Da sagen dann auch manchmal, ist es dann nicht eine Religion? Ich finde, das ist trotzdem was anderes. Aber du hast vorhin auch noch so einen wichtigen Punkt gesagt, recht am Anfang, dass der Hinduismus ja schon alleine so bunt ist, ne? Und da darf man auch nicht vergessen, wie es ja in der Geschichte war. Das waren ja wir Westler, die diesen Begriff Hinduismus einfach ganz, ganz vielen Religionen gegeben haben, weil wir eben nichts damit anfangen konnten, ne? Wir wollen immer alles in so Schubladen packen. Das ist das, das ist das. Und das ist auch was so Schönes, was man hier in Indien merkt, dass sich viele Dinge lassen sich nicht in Schubladen packen und die scheren sich da gar nicht drum. Also mit solchen Fragen, da sind hier auch die Leute so, hä, ist doch irgendwie, ne? Die brauchen nicht so diese klaren Definitionen und so wie wir. Und manchmal ist es auch schön, sich da so ein bisschen hinein zu entspannen und einfach deinem Gefühl zu folgen. Und was sich gut anfühlt, ist doch letztendlich, ist es wirklich so wichtig, wie wir es jetzt genau benennen?
Ja, total. Mir ist auch noch ein Punkt eingefallen, den ich vor kurzem mal in einem Podcast gehört habe. Und da ging es eben um dieses sprachliche Thema, dass für viele Sanskrit bedeutet, es ist religiös. Sanskrit ist eine Sprache. Viele religiöse, in Anführungsstrichen, oder hinduistische Schriften wurden vielleicht in Sanskrit geschrieben oder ne, irgendwelche Hymnen, Hanuman Chalisa. Nee, Hanuman Chalisa ist in Hindi. Aber trotzdem viel ist in Sanskrit. Aber das macht ja Sanskrit, die Sprache, nicht religiös. Das würde ja genauso bedeuten, ne, irgendwie die Christen, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt Deutsch, dass die Christen in Deutschland Deutsch benutzen in ihren Predigten oder wie auch immer, oder nehmen wir mal Latein. Viele Schriften sind in Latein geschrieben. Das macht ja aber Latein nicht christlich oder religiös. Also hier müssen wir auch so ein bisschen, ne, das auseinandernehmen und einmal die Sprache sehen und dann, wie sie verwendet wird und von wem sie verwendet wird und so.
Ja, da könnten wir wirklich noch stundenlang drüber sprechen, aber ich sage auch jetzt schon mal, ich hoffe, es war nicht das letzte oder es ist nicht das letzte Podcast-Gespräch hier. Ich hätte noch ganz viele Themen. Wir reden ja sowieso auch privat immer, aber da können wir bestimmt auch in Zukunft mal wieder was Spannendes planen. Wir haben jetzt ganz viel über geredet schon, ein bisschen Einblicke in dein Leben bekommen und nach Indien und Yoga. Und wir haben noch gar nicht so richtig über deine beruflichen Sachen gesprochen, obwohl das ja auch total spannend ist. Magst du noch mal vorstellen, eben die Yogaschale hast du schon erwähnt. Da kannst du aber auch noch mal gerne erzählen, was ihr da so anbietet, du und Ashish. Und natürlich wollen wir auch nicht die Palmblatt-Bibliotheken außer Acht lassen. Also da erzähl gerne auch noch ein bisschen zu.
Okay, dann komme ich erstmal zum Yoga, weil das, glaube ich, schneller abgehandelt ist, weil wir jetzt auch schon so viel darüber gesprochen haben. Also wir haben eben eine kleine Yogaschule, kann man sagen, oder wir nennen sie eben Schala. Mahavir Yoga Schala nennt sie sich. Und wir machen vor allem im Moment Online-Unterricht, also One-on-One-Unterricht, 1:1, wirklich ganz individuell auf die Person zugeschnitten, je nachdem, was die Person möchte, ob das Asana ist. Also wir versuchen natürlich alle Aspekte reinzubringen, aber für den einen ist vielleicht Asana wichtiger, weil die da irgendwelche Bedürfnisse haben, weiterzukommen in ihrer Praxis. Für den anderen ist es vielleicht Meditation, je nachdem, wie die körperliche Verfassung auch ist. Also wir versuchen schon alles zusammenzubringen, aber natürlich achten wir darauf, was für die Person wichtig ist. Und dann gibt es auch immer wieder mal, je nachdem, wie so bei uns unser Schedule ist, also unser Tagesablauf oder unsere Pläne sind, ob wir zu Hause sind oder nicht, gibt es auch immer mal Gruppenstunden oder Gruppenkurse. Also es können sowohl Drop-in-Classes sein, wo einfach jeder, wenn er Lust hat, dazukommen kann, oder auch geschlossene Kurse, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt 30 Tage, einen Monat lang, jeden Tag Yoga zusammen. Asana, Pranayama, Meditation, also auch hier wieder alle Aspekte. Und genau, wir bauen das immer weiter aus, dieses Angebot. Unser Ziel langfristig gesehen ist tatsächlich auch einen Ort zu schaffen, wo Menschen uns besuchen können, die mit uns dann lernen wollen und die vor allem auch diesen yogischen Lebensstil lernen wollen oder kennenlernen wollen, die dann leben können oder erleben können, wie Yoga sich auch im Alltag äußern kann und eben nicht nur auf der Matte oder auf dem Meditationskissen, sondern was mache ich den Rest des Tages? Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um und so weiter, um da wirklich so ein bisschen einzutauchen. Also Ashram-Style, das ist unser langfristiges Ziel, da wirklich einen Ort zu finden, wo wir das tun können. Wir haben jetzt hier einen schönen Ort, der aber sehr wahrscheinlich nicht langfristig unsere Basis sein wird. Also wir sind da immer noch auf der Suche. Aber da freuen wir uns dann schon drauf, auf jeden Fall auch diesen wirklich persönlichen Kontakt zu haben und nicht nur über den Bildschirm und über eben, ne, die Devices, die wir heute so haben, das Technische. Genau, Punkt. So, das lasse ich mal da so stehen. Das ist unser Yoga-Business. Und ich sage jetzt hier ganz bewusst Business, weil es geht natürlich.
Vielleicht noch kurz, vielleicht wie man euch findet, weil ich glaube, die Website ist noch in Arbeit, ne? Sobald die fertig ist, kannst du Bescheid sagen. Dann teile ich auch den Link in der Podcast-Beschreibung. Aber wie kann man euch im Moment am besten erreichen, wenn man mit euch Yoga machen möchte?
Instagram. Instagram ist wirklich das, wo wir immer alles teilen. Also da gibt es einmal unseren eben gemeinsamen Account, MYS-Rishikesh. Und dann haben wir natürlich noch unseren persönlichen Account, mein persönlicher Account, marie.om.yoga, relativ einfach, Marie mit IE. Und da posten wir tatsächlich alles, was wir an Angeboten haben oder auch wenn die Website live geht, was bald so sein sollte. Da kann man dann auch alles wirklich mal ganz aktuell finden. Aber da kann man am besten mit uns in Kontakt treten.
Sehr gut. Und jetzt für gerne noch den Gedanken zu Ende mit, warum du bewusst Yoga Business sagst, weil das ist auch immer ja ein interessantes Thema.
Ja, genau. Also ich will nur das ganz kurz erklären, warum ich Yoga Business sage, weil es natürlich für uns auch darum geht, damit unsere Miete zu zahlen. Also ja, Yoga ist was Spirituelles, aber ich glaube, wir müssen heutzutage auch weg davon kommen, dass wir mit Spiritualität kein Geld verdienen dürfen, weil das ist ja so, was viele Menschen irgendwie so denken, wie du nimmst jetzt Geld für eine Yoga-Klasse oder wie du nimmst jetzt Geld für eine Klangschalenheilung oder was auch immer oder Kirtan. Es darf auch, oder sagen wir mal so, es muss ja gar nicht was Finanzielles sein. Also klar, wir bezahlen finanziell unsere Miete, also schon, das muss auch da sein. Aber letztendlich geht es darum, dass ein Energieaustausch stattfindet. Wenn ich etwas gebe und wenn ich etwas teile, dann darf auch gerne etwas zurückkommen. Das kann in verschiedenen Formen sein. In der heutigen Welt ist es einfach das Finanzielle, es ist einfach das Geld, was fließt. Und es ist ein Business in dem Sinne, dass wir angemeldet sind, ne? Wir sind registriert als Private Limited, nennt sich das hier, also einfach als Unternehmen. Von daher ist es ein Yoga-Business. Und das ist jetzt nicht nur unser Spaß. Es macht uns Freude, aber es geht auch tatsächlich darum, damit zu überleben.
Ja, und so wie ich euch kennengelernt habe, macht ihr das aber eben auch mit den Werten und mit Herz und Liebe und Verstand. Also ich finde, da ist jeder bei euch sehr, sehr gut aufgehoben. Und dann gibt es ja auch noch eben diese andere Säule in deinem Leben, My Palm Leaf. Ich bin dir so unheimlich dankbar, dass du auch mich interessiert Team geholt hast. Du bist dort im Management, aber auch Moderatorin. Erzähl doch mal noch, was hat es damit auf sich?
Also, Maipali ist eine Organisation, die indischen Palmblätter online zu dir nach Hause bringt. Ha. So, jetzt fragen sich die Leute, was sind die indischen Palmblätter? Die Palmblätter, von denen wir hier gerade sprechen, sagen wir mal eher die Palmblattprophezeiungen. Das sind Blätter, tatsächlich physische Blätter, die geschrieben wurden von den sogenannten Maharishis vor tausenden von Jahren. Das würde jetzt ein bisschen lange dauern, das alles zu erklären. Aber die haben quasi die Leben vorhergesagt von uns Menschen in der jetzigen Zeit, weil sie gesehen haben, dass wir in einer sehr dunklen Zeit stecken werden, die geprägt ist von Leid und von Kriegen auch, von Oberflächlichkeit und dass wir einfach vergessen, was wir wirklich sind, dass wir eben auch göttlich sind oder dass das Göttliche in uns steckt. Und die haben auf diese Blätter die Vorhersagen geschrieben für verschiedene Menschen, um ihnen Leitung zu geben für ihre Zukunft und ihnen zu sagen, okay, pass auf, das wird sehr wahrscheinlich passieren in deinem Leben, Gutes, Schlechtes vielleicht auch oder Herausforderndes, sagen wir mal so. Und hier ist noch etwas für dich, was du tun kannst, um Herausforderungen zu beseitigen, um Blockaden zu beseitigen, die sogenannten Doshas oder auch planetarische Einflüsse zu beseitigen, sodass dein Leben besser und geschmeidiger laufen kann, als es vielleicht sonst gewesen wäre. Also da gibt es dann auch verschiedene Praktiken, so heißt es, Homas, Pujas, die empfohlen werden, die durchgeführt werden können, die einen energetischen Effekt auf dich haben und auf dein zukünftiges Leben. Und Maipalmleaf bietet diese Lesungen von diesen Palmblättern online an. Das heißt, in Indien, hier gibt es die sogenannten Palmblattbibliotheken, wo diese Blätter gelagert werden. Und man kann hier vor Ort in so eine Bibliothek gehen und sich das dort eben lesen lassen, erstmal das Palmblatt finden und dann lesen lassen. Wir machen das aber alles online, sodass die Menschen eben nicht nach Indien kommen müssen, sondern dass du das von deinem Zuhause aus machen kannst. Und da habe ich eben angefangen als Übersetzerin damals für deutsche KlientInnen, die eben nicht gut Englisch sprechen. Vor allem das indische Englisch kann ja sehr herausfordernd sein. Das heißt, wir haben dann eben KollegInnen im Team, die in die entsprechende Sprache übersetzen. Und ich habe als deutsche Übersetzerin gestartet und habe Leute dabei begleitet, ihr Palmblatt zu finden online. Und genau, es ist egal, wo die Person ist, es ist egal, wo ich bin. Wir kommen alle online zusammen mit der Bibliothek und in einem Termin von irgendwie 3 Stunden ungefähr finden wir dann im besten Falle direkt das Palmblatt und lesen dann auch das Palmblatt und geben also der Person ihre Zukunftsvorhersage. Und über die Zeit hinweg bin ich dann mehr eben ins Management gekommen, ins Management gewachsen und habe andere Verantwortung übernommen. Ich mache immer noch Übersetzungen und Moderationen in speziellen Fällen, aber hauptsächlich bin ich mehr im Management tätig und kümmere mich um die Trainings von neuen Teammitgliedern und die Qualität generell von unseren Lesungen, genau.
Richtig schön und ich bin auch wirklich ganz begeistert von Maipalmleaf. Ich war ja am Anfang ein bisschen unsicher, wie das so online ist, aber ich habe ja inzwischen auch eine Lesung erhalten, wo du mich begleitet hast und das war ganz, ganz schön. Und es ist ja nicht nur eine sprachliche Übersetzung, sondern eben auch eine kulturelle Übersetzung, weil für Leute, die eben nicht so sehr zu Hause sind in der indischen Kultur, für die kann das manchmal eben auch sehr fremd sein. Und ich finde, da ist diese Begleitung eben ganz, ganz wertvoll.
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn man Englisch versteht, trotzdem, man ist auch aufgeregt. Also von daher, wir würden immer empfehlen, dass man sich einen Übersetzer oder eine Übersetzerin auswählt, dass man das dazu bucht. Man kann es theoretisch auch auf Englisch machen. Aber ich habe schon viele dabei gehabt, die gesagt haben, ich spreche eigentlich gutes Englisch, aber es war wirklich gut, dass du dabei bist. Und bei dir war es ja auch so, du sprichst ja, bist ja, wie sagt man denn, vertraut mit dem indischen Englisch, aber trotzdem ist der Kontext natürlich nochmal ein anderer, gerade wenn wir so über die planetarischen Positionen sprechen oder über irgendwelche Doshas, also Blockaden oder, dann braucht es eben auch diese kulturelle Übersetzung, da einfach den Kontext zu schaffen, das stimmt ja.
Und es ist auch schön, die Dinge zweimal zu hören, weil es wirklich so viel Informationen sind in doch recht kurzer Zeit. Also es ist wirklich ein intensiver Termin, der sich aber wahnsinnig lohnt. Und ja, also für mich auch eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Also, und auch so toll, wie ihr das alles macht. Also, dass da auch eben die spirituellen Werte gelebt werden und mit Business aber eben auch zusammengebracht werden. Also ja, ich bin ganz begeistert.
Ich auch.
Und bist du bereit, dass ich zu den Abschlussfragen komme? Eine spontane Abschlussrunde sozusagen.
No.
Chai oder Kaffee?
Try.
Mysore oder Nepal?
Oh, das ist schwer. Nepal. Oh.
Gut, dass Ashish kein Deutsch versteht.
Bitte?
Gut, dass Ashish kein Deutsch versteht, er wird es nicht
Ja,
hören.
genau.
Hatha Yoga oder Yoga Nidra?
Oh, Yoga Nidra.
Heraufschauender oder herabschauender Hund?
Heraufschauender Hund.
Wenn ich nicht zum Yoga gefunden hätte, dann.
Oh, dann würde ich heute noch in der IT in einem großen europäischen Modekonzern arbeiten.
Das ist schön. Jetzt haben wir nämlich auch noch mal, du hast vorhin kurz erwähnt, was du vorher gemacht hattest, aber wir haben jetzt tatsächlich sehr über dein Leben mit Yoga und Indien gesprochen und gar nicht so viel, was davor war. Aber ja, du hast in der IT gearbeitet und dein Leben hat sich schon sehr verändert durch Yoga, ne?
Ja, 180 Grad würde ich sagen, also so komplett.
Ja. Dann noch der letzte Satz zum Vervollständigen. Wenn ich nicht zum Yoga, ach nee, den hatten wir gerade, wenn alle Menschen auf der Welt auf dem Yoga-Weg wären.
Dann wäre die Welt ein besserer Ort.
Ja, so wie du und Ashish die Welt zu einem besseren Ort machen.
Danke.
Ich danke dir so sehr, Marie. Es hat mich jetzt unendlich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich bin ganz dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir jetzt so viele Anknüpfungspunkte haben. Im Dezember wirst du Gastlehrerin in meinem Online-Studio sein. Da freue ich mich schon drauf und freue mich auf alles, was noch kommt. Ich verlinke natürlich alles, sodass die Leute dich und euch finden. Fehlt dir noch was zum Abschluss?
Einfach nur danke, dass ich hier sein darf und was du auch gerade schon gesagt hast, diese Verbindung. Wir sind ja gar nicht darauf eingegangen, aber wir kennen uns ja auch erst seit ein paar Monaten und trotzdem diese tiefe Verbindung zu haben und dich hier gehabt zu haben, ist schon besonders. Von daher vielen, vielen Dank für dieses Zusammensein und fürs Hierhaben heute und fürs Interviewen und für diesen Ort, den du hier schaffst mit deinem Podcast und mit deinem Sein.
Ganz lieben Dank, Marie. Ich hoffe auf eine Fortsetzung und für den Moment würde ich sagen, wir verabschieden uns. Alles Liebe und Namaste.
Danke gleichfalls, alles Gute, Namaste.
Ja, das war das tolle Gespräch mit Marie. Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass es euch gefallen habt und ihr was daraus mitgenommen habt. Wir sind in so vielen Dingen einfach gleicher oder sehr ähnlicher Meinung. Wir interessieren uns für die gleichen Dinge. Deswegen, wenn du mir normalerweise gerne im Podcast zuhörst, dann vermute ich, dass du dich auch für Marie und für ihr Wirken interessierst. Deswegen versäume es nicht, auf der Homepage vorbeizuschauen. Sie ist verlinkt und wahrscheinlich sogar schon up to date. Und versäume es auch nicht, Marie auf Instagram zu folgen und am besten auch gleich ihrer Yogaschule. Alle Links findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Lass uns auch sehr, sehr gerne wissen, was du über die Folge denkst, was du daraus für dich mitgenommen hast, wo du vielleicht auch unserer Meinung bist oder auch ganz anderer Meinung. Auch das ist immer vollkommen in Ordnung und total willkommen. Vielleicht warst du schon in Indien, hast auch deine Erfahrung gesammelt oder du möchtest gerne mal hin. Schreib uns gerne auf Instagram oder per Mail, hinterlasse einen Kommentar unter dem Post. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. und ja, euch noch mehr hier nach Indien mitzunehmen und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht oder was immer gerade für eine Zeit bei dir ist. Alles Liebe und Namaste.